Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Am Mikrofon Miriam C., heute mit dem neuen Roman von Christopher Klöble, mit Xaver Beyers Geschichten mit Marianne, gerade erschienen im Salzburger Verlag Jung und Jung. Zunächst aber zu einem der bekanntesten und erfolgreichsten Bücher aller Zeiten, Alice im Wunderland von Lewis Carroll. Heute jährt sich der Geburtstag des Illustrators von Alice im Wunderland zum 200. Mal. Sir John Tenniel wurde am 28. Januar 1820 in London geboren. Und er ist nicht zuletzt aufgrund seiner humoristischen Zeichnungen hochgeschätzt im englischsprachigen Raum. Hier wurde er zu Lebzeiten als Mitglied des Royal Institute of Painters in Watercolors gewählt. Die Internetsuchmaschine Google integriert in ihr Firmenlogo auf der heutigen Startseite John Tenniels zu Ehren eine seiner Zeichnungen aus Alice im Wunderland, und zwar die berühmte Grinsekatze. Bei uns geht es jetzt aber nicht um das allseits bekannte und seit 1973 erhältliche Inseltaschenbuch Alice im Wunderland, sondern mein Kollege Jan Drees hat eine gerade erschienene Prachtausgabe mitgebracht mit neuen Zeichnungen zu Carrolls Klassiker. Herr Drees, womit haben wir es denn hier zu tun?
In meinen Händen halte ich ein Alice im Wunderland Pop-Up-Buch aus dem Münsteraner Verlag Koppenrath. Und bevor nun vermutet wird, der Büchermarkt für die jungen Leser sei gerade vom Samstag auf den Freitag gerutscht, so ist es keineswegs. Das beginnt schon bei der Übersetzung, die nicht nur für Kinder interessant ist. Sie kommt hier von Christian Enzensberger, dem 2009 verstorbenen Bruder von Hans Magnus Enzensberger, der selbst Schriftsteller war und bis zu seiner Emeritierung Professor für englische Literaturgeschichte am Institut für englische Philologie der Ludwig-Maximilians-Universität München. Da es gleich noch um einige andere Titel geben wird, habe ich hier mal den Titel komplett angegeben. Christian Enzensberger Übersetzung ist bekannt, ob der von Ihnen bereits erwähnten wohlfeilen Ausgabe aus dem Inselverlag. In dieser 2020er, in dieser neuen Version von Alice im Wunderland und Alice hinter den Spiegeln, sind die Illustrationen John Tenniels ausgetauscht gegen eine moderne Lösung des Londoner Grafikdesignstudios Meiner Leimer, das bekannt geworden ist durch die grafisch-visuelle Gestaltung der Harry Potter-Filme.
Und worin unterscheiden sich denn die Zeichnungen des heutigen Jubilars John Tenniel immerhin aus den Jahren 1865, 1870 von diesen Zeichnungen, die Meiner Leimer im 21. Jahrhundert angefertigt haben?
Also um sie zu vergleichen, vielleicht noch einige wenige Worte zu John Tenniel. Der war lange politischer Karikaturist der britischen Satirezeitschrift Punch. Er hat da sehr, sehr gut verdient. Und er hat einen Stil entwickelt, der sich unter anderem dadurch auszeichnete, dass er keine realen Vorbilder genommen hat für seine Zeichnung, dass er auch nicht in die Natur hinausgegangen ist, dass er keine Modelle verwendet hat für seine Arbeit. Das ist natürlich perfekt, wenn man Alice im Wunderland aus dem Kopf heraus illustrieren möchte, weshalb zum Beispiel die Grinsekatze nicht einfach eine seltsam blickende Katze ist, sondern wie eine LSD-Version daherkommt. Und da sind dann die grellen neuen Illustrationen von Meiner Leimer mit ihren hinzukommenden Pop-Up-Spielereien, mit den aufklappbaren Karten und dem drehbaren Humpty-Dumpty-Ei eine konsequente Fortsetzung von Tenniels Arbeit. Um ein Beispiel zu nehmen, da sieht man zuerst die berühmte Grinsekatze in einem Laubdickicht, und wenn man dann eine Lasche nach unten zieht, dann verschwindet diese Katze und zurück bleibt allein das kleinste bedeutungstragende Zeichen dieses Fabelwesens, nämlich sein Grinsen. Oder Zwiddeldumm und Zwiddeldei sind aufgelöst wie im Kinderbuchklassiker Krogufant, wo durch Aufklappen der dreiteiligen Seiten je neue Fantasietiere entstehen und so weiter und so fort. Kurz gesagt, diese Schmuckausgabe von Alice im Wunderland ist ein riesiger Spaß. John Tenniel wurde für seine Illustrationen bekanntlich zum Ritter geschlagen. Die beiden Gründer von Meiner Leimer müssen auf dergleichen keinesfalls warten. Als Dank für ihre herausragende Arbeit wurden sie bereits von J.K. Rowling mit je vollem Namen als Charaktere in die Harry-Potter-Welt eingeschrieben. So haben sich am 200. Geburtstag John Tenniels würdige Nachfolger bereit erklärt, Alice im Wunderland zu illustrieren. Dieses Buch ist eine Hommage, die begeistert.
Das sagt mein Kollege Jan Drees über Lewis Carroll, Alice im Wunderland und Alice hinter den Spiegeln. Aus dem Englischen übersetzt hat Christian Enzensberger, und mit Illustrationen ist der Band versehen von Meiner Leimer. Erschienen ist er bei Koppenrath in Münster. Und hinter dem Illustrationsstudio Meiner Leimer stehen unter anderem dessen GründerInnen Myrafora Meiner und Eduardo Leimer, die, mein Kollege Jan Drees hat es gerade erwähnt, zu Nebenfiguren in Joan K. Rowlings Harry Potter wurden. Fans werden es wissen, Myrafora Meiner arbeitet im Zaubereiministerium, ebenso wie der Zauberer Eduardo Leimer, der eine Zeit lang unter der dunklen Magie der Todesser stand. Es bleibt fantastisch, mit dem 1977 in Wien geborenen Autor Xaver Beyer. In seinen Büchern geht es oft um junge Männer, die Mühe haben, zwischen Realität und Traum zu unterscheiden. Auch Beyers neuer Roman Geschichten mit Marianne lehnt sich gegen gängige Vorstellungen von Wirklichkeit auf. Hier gesellt sich aber eine Begleiterin zum solitären Ich-Erzähler und sie fordert ihn zu kleinen Aufgaben, Experimenten und Abenteuern heraus. Cornelius Wühlenkemper stellt das Buch vor.
Seit 7 Jahren sind Xaver Beyers namenloser Ich-Erzähler und Marianne ein Paar. Die junge Frau stammt aus wohlhabenden Verhältnissen, bewohnt mehrere Immobilien in und außerhalb der Stadt, hat Zugang zu einem großen Schloss auf dem Lande und besitzt einen gewissen Hang zum Snobismus. Vielmehr ist nicht bekannt über die Dame, mit der Beyers Protagonist die Grenzbereiche der Realität erforscht. Ihre Dekonstruktion des Realen beginnt stets mit einer unverfänglichen Idee, mit einer Unternehmung oder einem Spiel.
Immer wenn Marianne dieses verschmitzte, leicht abwesende Lächeln aufsetzt und diesen gieksenden Ton in der Stimme hat, weiß ich, halt, da kommt jetzt was. Und richtig. Unvermittelt fragt sie mich, könntest du etwas für mich erledigen? Gerne, antworte ich. Es handelt sich eher um ein Abenteuer oder, wenn du willst, eine Mission. Oder weniger spektakulär ausgedrückt, um eine Erfahrung. Es ist aber auch eine Überraschung, fährt sie fort. Okay. Das heißt, du darfst nicht zu viel nachfragen. Du musst meinen Anweisungen genau Folge leisten. Okay, sage ich nochmals und betrachte dabei Marianne, die tief in sich hinein zu lächeln scheint. Schieß los.
Mariannes Aufforderung, ein bestimmtes Buch aus einer Schlossbibliothek auf dem Lande zu beschaffen, nachts und ohne Licht, endet nach einer beklemmenden, labyrinthischen Suche in einem veritablen Albtraum. Dass die Experimente des Paares in einer geträumten, oft auch traumatischen Wirklichkeit enden, darauf ist bei Beyer Verlass. Ein Volksfest kippt in einen kollektiven Blutrausch, ein nächtlicher Waldspaziergang wird zu einer wahrlich horroresken Treibjagd auf Menschen. Mit seiner Marianne untersucht Beyers Erzähler Möglichkeiten der Flucht vor dem, was man kollektiv zur Wirklichkeit erklärt hat, vor dem erwartbaren Fortgang der Ereignisse. Von der misslungenen Ausstellung im Wiener Weltmuseum ziehen sich die Liebenden etwa in eine dunkle Putzkammer zurück.
Wir fühlen uns, als wären wir der Welt abhanden gekommen. Und wie still es ist, als wären wir zu Hause, zurück von allen Reisen, die uns in die fremdesten Länder und Zeiten geführt haben. Ich schließe die Augen. Hier in dieser Abstellkammer haben wir endlich einen Lebensraum gefunden. Hier will ich bleiben, mit Marianne eine Familie gründen, leben, lachen, weinen, Feste feiern. Und wenn die Stunde gekommen ist, will ich hier in Ruhe sterben, nicht mehr und nicht weniger.
Die Suche nach einem Zuhause, dort wo das Sein und das Bewusstsein deckungsgleich werden, ist auf Beyers tagträumerischen literarischen Irrfahrten vergeblich. Auf dem Weg zu Mariannes Stadtwohnung etwa wird sein Protagonist in einer endlosen Aufzugfahrt plötzlich bis zum 10.000. Stockwerk ins Nichts katapultiert.
Irgendwann habe ich nicht mehr mit Gewissheit sagen können, ob Marianne blonde oder schwarze Haare hat, ob sie schlank oder mollig ist. Und selbst was ihren Namen anbelangt, war ich mir nicht mehr sicher. Marianne? Oder doch Marlene oder Madeleine oder Magdalena? Ich bin sogar im Zweifel, ob ich Marianne überhaupt je begegnet bin oder ob sie nicht einfach nur eine Ausgeburt meiner Fantasie ist.
Immer wieder kommt dem Protagonisten seine Marianne abhanden. Mal wird sie von 2 Horrorclowns in einer Zirkusschau entführt, ein anderes Mal lässt sie beim Feuergefecht in der Innenstadt ihr Leben. Aber wie ist zwischen Traum und Wirklichkeit zu unterscheiden? In Somnambuler Entrückung wirft Beyer einen poetischen Blick, der die Welt in lauter Wunder verwandelt. Die lakonischen, distanzierten Beschreibungen dieses Taumels erinnern an die Frühwerke von Bayers Landsmann Peter Handke und dessen Tormann Josef Bloch. Das Verlorengehen, die schmerzhafte und doch befreiende Ich-Auflösung werden in Bayers Geschichten sehr greifbar durchgespielt. Sein Protagonist verschwindet beim Partner-Floating im Salzwasserbecken, mit einmal winzig verkleinert im Abfluss.
In diesem Moment war mein Schicksal besiegelt. Ich, der fast Unsichtbare, der zur Größe eines Staubkorns geschrumpfte, geriet in den Strudel. Der Weg, den ich seitdem zurückgelegt habe, führte mich durch die Kanalisation, durch Bäche und Flüsse bis ins Schwarze Meer und weiter in die Ozeane. Jetzt treibe ich schon eine Ewigkeit auf der Oberfläche des Pazifik, der wie ein lidloses Auge dem unermesslichen Weltenraum entgegenblickt. Starr, furchtlos und gleichgültig. Was auch immer noch kommen mag, ich erwarte es geduldig. Ich warte, denn mir scheint, ich habe Zeit.
Wenig kann das Glück uns geben, denn ein Traum ist alles Leben. Dieses Zitat aus Pedro Calderón de la Barcas Versdrama »Das Leben, ein Traum« hat Xaver Bayer einmal zur Erläuterung seiner literarischen Weltsicht herangezogen. Und tatsächlich ist der einzige Glücksmoment seiner Geschichten mit Marianne eine Szene, in der das Paar voller Genuss wertvolle Antiquitäten zerstört. Der immer wieder zelebrierte Defätismus, die Verachtung der Welt und der Nivellierung durch die Masse wirken manchmal etwas konstruiert. Das ändert nichts daran, dass Xaver Bayer literarisch auf höchstem Niveau vorführt, dass man lebt, wie man träumt, allein.
Cornelius Wöhlenkemper über Xaver Bayer, Geschichten mit Marianne. Die 180 Seiten sind erschienen im Salzburger Verlag Jung und Jung. Vom Traum nun in die Vergangenheit. Die Forschungsreise der Gebrüder Schlagentweit durch Indien im 19. Jahrhundert erbrachte wichtige geografische und naturwissenschaftliche Erkenntnisse, deren Auswertung Jahrzehnte beanspruchte. Dennoch gerieten die deutschen Pioniere, im Gegensatz zu ihrem berühmten Förderer Alexander von Humboldt, bis heute nahezu in Vergessenheit. Der Schriftsteller und Drehbuchautor Christopher Klöble, geboren 1983, erzählt in seinem neuen Roman nun ihre Reise aus der Sicht des fiktiven indischen Waisenjungen Bartholomäus. Er soll die Brüder Schlagentweit als Übersetzer begleiten. Nora Kolderhoff hat das Museum der Welt gelesen.
Bartholomäus ist mindestens 12 Jahre alt und in einem Waisenhaus in Bombay aufgewachsen. Er spricht mehr als 6 verschiedene Sprachen und hat ein Ziel. Er will das erste Museum Indiens gründen, das Museum der Welt. Bestimmt ist es für die teuersten und schwersten und gefährlichsten Objekte des Kontinents. Und selbst Unsichtbares wie Gefühle, Träume und Erinnerungen sollen dort zu finden sein. Das Museum entsteht und wächst in Bartholomäus' Notizbuch, einem Geschenk des Paters Vater Fuchs. Der Geistliche des Waisenhauses ist für den Jungen eine Vaterfigur. Das Notizbuchmuseum ist bereits der 2. Anlauf für das Projekt. In einer Holzkiste gesammelte Objekte bildeten den Anfang. Doch die anderen Kinder im Waisenhaus, die Bartholomäus immer wieder quälen, zerschlagen und verbrennen seine Schätze. Davon aber lässt sich Vater Fuchs nicht beirren. Er möchte das Museum des Jungen besuchen.
Er bat um eine Führung. Es ist verbrannt, sagte ich. Aber nicht in deinem Kopf, richtig? Was in deinem Kopf ist, können sie nicht verbrennen. Nein, sagte ich, können sie nicht. Dann mach, dass ich es sehen kann, sagte er und schloss die Augen. Führe mich durch dein Museum.
Und Bartholomäus beginnt mit Worten. Er beschreibt dem Pater Handwo das Gujarati-Gebäck der Köchin Smita Bin und nennt es Glück, das man essen kann. Da ist auch eine Dose, so zugerostet, dass sie sich nicht mehr öffnen lässt, ihr geheimnisvolles Klackern aber den Neugierigen mit Hoffnung füttert. Eine Schriftrolle, in deren verschwommenen Zeilen sich fast alles erkennen lässt, war ebenso im verbrannten Kistenmuseum wie ein hölzernes Kreuz aus dem Waisenhaus und kleine Fundobjekte ohne bestimmbaren Zweck. Das wichtigste Ausstellungsstück aber ist in Bartholomäus Museum ein leerer Platz.
Dort würde etwas sein, wenn die Wikis nicht nach Indien gekommen und meine Eltern noch am Leben wären.
Wikis, so nennt Bartholomäus die Engländer, Viktorianer, die selbst ja auch alles so benennen, wie es ihnen beliebt, wie er von Vater Fuchs weiß. Der Pater verspricht Bartholomäus am nächsten Morgen, den perfekten Namen für das Museum zu schenken. Doch dazu kommt es nicht. Als der Junge ihn aufsucht, ist Vater Fuchs spurlos verschwunden. Christopher Klöbles neuer, in detailreicher und dennoch niemals überfrachteter Sprache erzählter Roman spielt im Indien des 19. Jahrhunderts. Die fiktive Handlung wird mit den historischen Ereignissen und Figuren jener Zeit verwoben. Kurz vor Beginn des ersten Unabhängigkeitskrieges in Indien bereisen in den 1850er Jahren die deutschen Brüder Adolf, Hermann und Robert Schlag in Weitersland. Sie sind Forscher, aber auch im Auftrag des mächtigen britischen Handelsimperiums East India Company unterwegs, immer auf der Suche nach neuen Handelsbeziehungen. Im Gepäck haben die Brüder eine Empfehlung von Alexander von Humboldt, der aus politischen Gründen nicht selbst auf den Subkontinent reisen konnte. Vater Fuchs, der wie die Brüder aus Bayern stammt, hatte ihnen in einem Briefwechsel von dem klugen und sprachbegabten Jungen erzählt. Nun soll er als Übersetzer die Reise der Schlagentweiz begleiten. Bartholomäus ist von dieser Idee allerdings zunächst wenig begeistert. Christopher Klöble erzählt sehr überzeugend, wie sich Bartholomäus' Einstellung zu den Brüdern Schlagentweit im Laufe der gemeinsamen Reise immer wieder ändert. Mal sucht er ihre Nähe und Anerkennung, insbesondere zum zweitältesten und zugänglichsten Bruder Adolf, dann wieder arrangiert er sich nur aus Pragmatismus mit ihnen. Auch in die durchaus vorhandene Faszination für die Suche nach wissenschaftlichen Erkenntnissen, für die dazu benutzten Apparaturen und den Willen, das Land in allen seinen Aspekten zu erkunden, mischen sich immer wieder Bartholomäus Skepsis und Widerwillen. Neugierig liest er in Hermanns Notizen und ist erstaunt.
Wie konnte ich bereits seit mindestens 12 Jahren in Bombay leben und nicht wissen, dass die Oberfläche der Stadt 25 Quadratkilometer betrug? Der Malabar Hill war seinen Aufzeichnungen nach 58 Meter hoch. Diese Zahlen waren meine Heimat. Wieso wusste er etwas davon, was ich nicht wusste? Indem er Dinge, die ich schon immer kannte, seinem Zahlensystem unterordnete, waren sie nicht mehr meine. Sie gehörten jetzt ihm.
In massive Loyalitätskonflikte sieht sich Bartholomäus gestürzt, als ihn Mitglieder der Widerstandsbewegung dazu bringen wollen, die Brüder Schlagentweit auszuspionieren. Sie versuchen ihm klarzumachen, dass der Erkenntnisgewinn der Wissenschaftler vor allem wirtschaftlichem und politischem Machtgewinn dient. Bartholomäus wird zu einem Doppelagenten, der immer wieder die Argumente beider Seiten prüft. Ganz bewusst erzählt Christopher Klöble die 3 Jahre umspannende Reise aus der Sicht des fiktiven jugendlichen Inders. Der Autor ist sich sicher, dass es jemanden wie ihn gegeben haben muss. Deshalb gibt er ihm und damit stellvertretend auch all jenen Expeditionsbegleitern, die sonst nie erwähnt werden, eine Stimme. Dabei wagt der Autor mit seiner Innensicht einer indischen Weise viel. Christopher Klöble ist ein europäischer, weißer Mann, der von der eigenen Interpretation der indischen Historie und den unterschiedlichen Sichtweisen auf diese nicht unbeeinflusst sein kann. Dass Klöble gemeinsam mit seiner Frau, die in Neu-Delhi aufgewachsen ist, unter anderem in Indien lebt, erlaubt ihm jedoch einen tiefen und gründlichen Blick auf das Erleben aus indischer Sicht und die Historie des Landes. Aus der Ich-Perspektive des Protagonisten beschreibend, gibt der Erzählte und dessen ambivalentes Erleben wieder und nutzt dafür naturgemäß auch viele ihm geläufige indische Bezeichnungen. Deren Bedeutung wird selten im Text erklärt, sodass ein kleines Glossar am Buchende hilfreich gewesen wäre. An einigen Stellen allerdings will der Ton nicht so recht zu dem eines Halbwüchsigen passen, sei dieser auch noch so eloquent, reflektiert und analytisch. Insgesamt fällt das angesichts des packenden Erzählstils von Christopher Klöbel aber nicht sehr ins Gewicht. Als Mischung aus Abenteuer- und Spionageroman, Coming-of-Age-Erzählung, Historie und Kolonialismuskritik ist der Roman kurzweilig und spannend erzählt, dem roten Faden des Museum-Notizbuchs folgend. Bevor die Wege der Brüder sich trennen und Bartholomäus mit Adolf weiterreist, erlaubt der Junge Hermann Schlagentweit mit gemischten Gefühlen etwas in das Museum zu schreiben. Der Deutsche nutzt die Gelegenheit, dem Jungen gegenüber seine mit der Zeit gewachsene Achtung zum Ausdruck zu bringen und sich von den rassistischen Lehren dieser Zeit zu distanzieren. Bartholomäus ist beeindruckt von Hermanns Anerkennung und notiert:
Ich habe immer gewusst, dass sein Talent und meines ebenbürtig sind. Aber ich hätte nicht gedacht, dass er dies weiß und auch eingestehen würde.
Christopher Klöble, Das Museum der Welt, erschienen bei DTV München zu 528 Seiten. Den Roman besprach Nora Koldehoff. Und nach dieser ja möglicherweise erholsamen narrativen und fiktiven Pause geht es nach den Nachrichten weiter mit dem Coronavirus und neuen technologischen Ansätzen. So soll eine App helfen, die Epidemie in Schach zu halten. Mehr dazu gleich bei Forschung aktuell. Für den Büchermarkt verabschiedet sich Miriam C.